Servus, herzlich willkommen und erste Frage nach L.A. an den Musikproduzenten. Haben Sie heute schon einen Song geschrieben?
Ich habe vor einem Jahr aufgehört, Songs zu schreiben, weil es gibt ein neues Projekt, an dem ich jetzt arbeite und das ist mir jetzt sehr wichtig im Moment.
Ich hatte schon gehofft, dass Sie nach der Sendung vielleicht Last Night at DJ Saved My Life schreiben oder so.
Das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich habe mein Leben lang Songs geschrieben und jetzt habe ich mal eine wohlverdiente Pause und versuche mal jetzt herauszufinden, wie man selbst Platten veröffentlicht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Tobi Gard aus Günding nach Hollywood.
Ja, hallo in die USA. Hallo Tobi Gard. Hier spricht München. Das ist ein Vorort von Günding.
Hallo München. Ah, ich liebe München. Ich habe 10 Jahre in München auch gewohnt.
Ja, Sie sind uns jetzt zugeschaltet aus Kalifornien. Aber wo genau sitzen Sie jetzt?
Jetzt bin ich in einem ARD-Studio in Santa Monica. Das ist hier ganz nah am Strand. Wunderschön und das Wetter ist hervorragend. Wir können auch du sagen. Wie wäre das?
So quasi you-mäßig, so englisch, amerikanisch.
Genau, ja.
Ja, von mir aus gerne. Also ich bin der Achim.
Okay, ich bin der Tobi.
Dann legen wir los. Ja, was siehst du, wenn du oder aus dem Fenster schaust beim Studio oder vor der Tür stehst? Was siehst du da?
Ja, hier sieht man nicht sehr viel, aber 2 Straßen weiter, da ist der Pazifische Ozean und das ist so meine große Liebe, das Meer. Ich war gestern auch Kitesurfen, also da fühle ich mich so zu Hause.
Und ja, deine normale Sprache, die du da sprichst, ist mutmaßlich Englisch. Ist es für dich ungewohnt, jetzt Deutsch zu sprechen?
Ja, ich muss mich natürlich schon immer ein bisschen vorbereiten auf die Interviews und wieder ein bisschen mit mir selbst Deutsch sprechen, damit es wieder fließt, weil sonst, ich habe hier wenige Menschen in Los Angeles, mit denen ich Deutsch sprechen kann. Ich habe noch einen deutschen Freund, mit dem war ich vorgestern Fahrradfahren, da haben wir auch viel Deutsch gesprochen, aber sonst, die Sprache vermisse ich auch ein bisschen.
Hören denn die Leute in den USA noch raus, wenn du Englisch sprichst, dass du ursprünglich aus Deutschland kommst?
Ja, ein Wort und dann, oh, Munich, right?
Nein, hört man es wirklich so, als ob man noch so sagt, ja. Hey, ja, where are you from, man? Oh, I'm from Günding, don't you know?
Ja, yay.
Und was kommen da für Reaktionen, wenn Leute merken, dass du aus Deutschland bist? Auf was wirst du angesprochen?
Also der Akzent, der ist einfach, der fällt sofort auf und dann kommt Oktoberfest, kommt sehr schnell, das Bier kommt.
Autobahn,
Schnellfahren, das Wort Ausfahrt, da lachen sie sich alle tot, weil das heißt ja Fart.
Heißt Furz auf Englisch, Ausfahrt.
Genau, ja. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich zurück nach München komme, das ist einfach schön.
Und beispielsweise Stars, mit denen du jetzt schon zusammengearbeitet hast, zum Beispiel Madonna oder Beyoncé, was sagen die, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland?
Ja, ich meine, viele von denen, die haben gute Erinnerungen, weil sie auch viel getourt sind in Deutschland und die sagen, die deutschen Fans sind sehr treu und auch die deutschen Fans, die erinnern sich jahrelang an die Künstler, währenddessen in Amerika ist alles sehr schnelllebig. Also wenn man hier einen Song im Radio hat, dann das nächste Jahr ist man vergessen. Deshalb lieben sie die deutschen Fans.
Zu deiner Person. Du bist ja selber ein Star, aber vielleicht eher ein Star, der so im Hintergrund agiert. Wofür kennen dich die meisten Menschen?
All of Me mit John Legend, das war der größte Song, den ich geschrieben habe. Das war Diamond Award und Song des Jahres und ein Song, der immer noch viel im Radio ist hier. Dann vielleicht noch If I Were a Boy mit Beyoncé, das spielt auch noch manchmal im Radio. Und Big Girls Don't Cry, ein Lied mit Fergie, das ist auch noch im Radio. Und da bin ich doch sehr stolz drauf. Es war immer mein Traum, dass ich mal ein Lied schreibe, das über die Jahre hinweg immer noch im Radio ist, also ein Evergreen. Das war mein großer, großer Traum und ich bin froh, dass ich das geschafft habe in meinem Leben.
Also insgesamt 30 Millionen verkaufte Tonträger, so heißt es, an denen du beteiligt warst als Komponist oder Produzent. Wikipedia sagt 108 Platin-Schallplatten. Ist das wahr? Es klingt unglaublich auf den ersten Blick.
Also mittlerweile ist es ja alles nur noch Streams und man weiß gar nicht mehr, was es bedeutet, wenn man was verkauft. Da gibt es eine Website, die trackt die Streams und da ist es jetzt bei 19 Billionen, das ist Milliarden, denke ich mal, ja. Billion ist Milliarde, ja. Also ich weiß es auch nicht, das ist sehr, sehr viel. Das freut mich sehr.
Und der Mann im Hintergrund, stört dich das oder möchtest du mehr in den Mittelpunkt rücken oder ist es eigentlich ganz schön so, dass du deine Ruhe hast?
Also ich war ja mein Leben lang im Hintergrund und jetzt seit einem Jahr habe ich mal aufgehört, Songs zu schreiben, weil es war immer ein Wahnsinn, Song nach Song nach Song, also wirklich 180 Songs jedes Jahr. Und jetzt habe ich mal einen Schlussstrich gezogen und jetzt habe ich gedacht, jetzt möchte ich mal lernen, wie man selbst Platten veröffentlicht und wollte auch die größten Songs, die ich bis jetzt geschrieben habe, mit neuen Künstlern aufnehmen und habe dann mit jungen, neuen Talenten meine alten Songs neu aufgenommen und selbst veröffentlicht. Und das erste war Big Girls Don't Cry, mein Fergie-Song. Und so ging das weiter. Song nach Song bin ich durch alle meine größten Hits jetzt durchgegangen und habe die in einem Projekt aufgenommen, das heißt Piano Diaries.
Wir hören jetzt den wohl bekanntesten Song, du hast ihn vorher schon erwähnt, an dem du beteiligt warst, alleine bei Spotify 2,5 Milliarden Klicks. Aber du könntest tatsächlich noch kurz erklären, was du mit diesem Song genau zu tun hast.
Ja, John Legend kam eines Tages zu mir im Studio und ich hatte schon einige Songs vorher mit ihm geschrieben. Und an diesem Tag kam er ins Studio und sagte, Tobi, ich bin so verliebt in die Chrissy, ich muss jetzt ein Liebeslied heute schreiben. Und hat sich ans Piano gesetzt und hat schon angefangen, all of me loves all of you. Und dann hat er gesagt, das ist alles, was ich habe, wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Dann habe ich mich ans Piano gesetzt und habe an meine Frau gedacht und dachte an ihre schönen Kurven und so wie sie auch ihre Imperfektionen schon immer für mich gezeigt hat. Also als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, meine Frau, sagte sie, oh, meine Nase ist verschwitzt und ich trage eine Brille und meine Kleider sind nicht schön. Das ist so ihre Art. Sie hat eine ganz entwaffnende Art. Da dachte ich, diese all your perfect imperfections und dachte dann, all your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Dann hatte John gesagt, jetzt muss ich wieder ans Piano und hat dann weiter über Chrissy geschrieben und so ging das hin und her. Da haben wir so unsere Herzen ausgeschüttet am Piano und dieses Lied entstand sehr, sehr schnell.
Wir hören jetzt John Legend mit All of Me.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Musik also von John Legend, produziert und mitkomponiert von unserem heutigen Gast in 1:1 hier auf Bayern 2. Das ist Tobi Gatt, der uns aus L.A. zugeschaltet ist. Ja, das Wetter in L.A., wir haben schon gehört, wolkenlos. Heute, glaube ich, bis zu 30 Grad. In Fahrenheit ist das dann irgendwas anderes. Wie ist es eigentlich, wenn immer die Sonne scheint?
Das war lustig, weil wir haben diesen Sommer den ganzen Juli in London verbracht und da hat es nur geregnet und ich habe mich so über den Regen gefreut. Alle anderen war ja, wo ist die Sonne? Und ich dachte, ich liebe diesen Regen und dieses kühle Klima, weil hier kriegt man schon zu viel Sonne und ich muss immer einen Hut tragen und immer Sonnencreme auftragen. Und ich bin auch sehr gerne in der Natur, möchte gern Fahrrad fahren in den Bergen oder am Meer, Kitesurfing oder Stand-Up-Paddleboard mache ich sehr gerne. Also bin viel draußen und dann muss man immer Sonnencreme tragen und einen Hut tragen.
Also vermisst du manchmal die Jahreszeiten, die du aus deiner Kindheit hier kennst, aus der Nähe von Dachau?
Ja, vor allem, wie das so schön aussieht, wenn der Schnee fällt und alles dann so, wie sagt man, mit Zucker glasiert ist. Sieht alles so hübsch aus. Vor allem in den bayerischen Hinterland, wenn man mal so in die Berge fährt und es gerade geschneit hat. Das vermisse ich schon, das ist ein Traum. Und meine Tochter, als sie jung war und wir dann ins bayerische Hinterland gefahren sind, das konnte sie gar nicht glauben, wie schön das war.
Wie sieht denn dein Leben in L.A. aus? Wie würdest du uns beschreiben, wie so der Alltag aussieht da?
Im Moment arbeite ich sehr, sehr hart. Wir haben jetzt eine Plattenfirma gegründet und haben seit einem Jahr jetzt angefangen, selbst Platten zu veröffentlichen und lernen, wie man das so macht auch. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die sind sehr jung und die kennen sich gut aus mit Social Media und helfen mir dann auch so kleine Clips zu machen. Und wir veröffentlichen fast alle zwei Wochen veröffentlichen wir ein Lied jetzt. Und bin dann auch auf der Bühne damit und verschiedene Fernsehen und Radio und was ich auch immer machen kann, spreche ich dann darüber. Und es fühlt sich gut an, jetzt als Künstler selbst Platten zu veröffentlichen, wenn ich das möchte. Das ist auch eine neue Zeit, wo jeder Platten veröffentlichen kann, wenn er möchte. Da hat sich so viel verändert. Also es ist, wie sagt man, befreiend, würde ich mal sagen.
Einerseits wahrscheinlich befreiend und andererseits natürlich auch schwieriger, denn du kennst auch die Zeiten noch, wo tatsächlich physische Tonträger verkauft wurden, auch zuhauf verkauft wurden. Und jetzt mit den Streams sind das ja zum Teil wirklich nur Centbeträge, die du da bekommst, wenn überhaupt.
Ja.
Also da hat sich doch ganz schön viel geändert.
Ja, und ich würde mal sagen, auf der Bühne das Live-Spielen wird auch immer wichtiger wieder, gerade auch mit, wie sagt man, AI oder künstlicher Intelligenz. Ich habe gerade von meinem Freund Julian gehört, dass es mittlerweile ein Lied, das viral in Deutschland ist, das AI komponiert worden ist.
Also KI, also würden wir hier sagen, künstliche Intelligenz.
KI, ja, und das ist einerseits erschreckend, andererseits geht kein Weg drumherum. Ich glaube, das wird bald in jedem kleinen Telefon kann oder in jedem Handy kann wahrscheinlich jedes Kind dann Songs komponieren. Das sind ganz neue Zeiten mittlerweile, wo auch das Komponieren dann automatisch geschehen kann. Und da denke ich, wird es immer wichtiger, dass man dann auch auf der Bühne live die Songs performen kann, weil das ist das, was KI niemals kann dann. Und da hat man also die Zeiten verändern sich unglaublich schnell im Moment und da verändert sich so viel. Die Plattenfirmen sind dabei, sich fast aufzulösen in Amerika. Atlantic Records hat 40% der Mitarbeiter entlassen vor einem Monat. Das ist unglaublich.
Also große Veränderungen, die ja oft auch in Kalifornien beginnen, wo ja die größten Software- und Computerfirmen letztlich sitzen. Ich würde auch noch mal gern zurück zu L.A., einer Stadt, die von außen oft gar nicht so richtig zu begreifen ist, weil sie einfach riesengroß ist, kein richtiges Zentrum hat, so wie wir es hier kennen, so mit einem Rathausplatz und so weiter. Wie würdest du diesen Moloch L.A. beschreiben mit 16-spurigen Autobahnen? Und
ja, also die ersten Jahre fand ich Los Angeles schrecklich und jetzt wohne ich schon seit 15 Jahren in Los Angeles und mittlerweile mag ich es eigentlich ganz gerne. Natürlich mag ich das europäische Stadtmodell viel lieber, wo man eine Fußgängerzone hat und ein Zentrum und dann drumherum sind dann so die Dörfer. Das gibt's hier nicht. Hier ist das alles ein Riesenchaos, wo ganz schnell in den letzten 50 Jahren mal schnell was hingebaut wurde und das hält auch nicht lange und überall sind Parkplätze und große Autobahnen. Aber sonst, es gibt sehr, sehr gute Restaurants und wenn man sich so seine, wie sagt man, seine Lieblingsplätze findet in der Stadt, dann hat die Stadt schon sehr viel zu bieten und es sind auch viele Künstler hier und das ganze Entertainment-Business ist hier, da gibt es gute Arbeit. Und für mich am wichtigsten der Pazifische Ozean, denn das Meer liebe ich über alles.
Also da schlägt die Natur durch, die du auch als Kind erfahren hast, als du an der Amper groß wurdest in Dachau. Da werden wir jetzt auch gleich noch drüber reden. Was gefällt dir oder missfällt dir an der amerikanischen Mentalität der Menschen?
Die Menschen sind, man könnte sagen, schon oberflächlicher als in Deutschland. Andererseits jeder, also wenn du, nehmen wir an, du machst jetzt einen Hike, du gehst jetzt auf den Berg rauf, unser Familienhaus, aus dem Haus kann man raus wandern und dann Griffith Park, also der Hügel, wo dann das Hollywood-Zeichen drauf ist, da kann man direkt rauf wandern. Und jeden Fremden, den du triffst, da sagt jeder, how are you? Und hi. Und in Deutschland macht man das nicht. Da sagt man zu Fremden nicht, how are you? Oder hi. Und wenn man es mal sagt, dann wird einem die ganze Lebensgeschichte erklärt. Das ging mir am Anfang auch so hier. Andererseits ist man dann sofort mit allen Fremden schon mal so oberflächlich im Gespräch. Und das kann auch ein schönes Gefühl sein.
So, und jetzt befindet sich Amerika natürlich gerade im Wahlkampf. Merkt man das tatsächlich oder ist es dann doch nicht so ein großes Thema? Wie würdest du es beschreiben?
Es ist ein sehr großes Thema und ich hoffe, dass Kamala Harris Präsidentin wird und ich denke, die Chancen stehen gut, das müsste schon klappen.
Wir hören jetzt gleich nochmal einen Song von dir, den du mitgeschrieben hast für mehr Klimaschutz. 2015 war das, anlässlich der Klimaschutzkonferenz von Paris, Love Song to the Earth. Willst du uns mal erklären, wie es zu diesem Lied kam?
Ja, John Shanks und Natasha Bedingfield und ich, wir haben dieses Lied geschrieben am Klavier und die Vereinten Nationen sind damals auf mich zugekommen und haben gefragt, ob wir ein Lied für den Pariser Klimagipfel schreiben wollen würden und dann hatte Natasha eine schöne Melodie und wir dachten Love Song to the Earth und dann haben wir alle unsere Freunde gefragt und Paul McCartney wollte auch drauf singen und Sheryl Crow und John Bon Jovi und Fergie und das waren dann 16 berühmte Künstler, die dann auf dieses Lied gesungen haben. Und wir haben dann das auch performt. Wir sind auch aufgetreten in Washington D.C. vor der Ansprache des Papstes. Das war schon spannend.
Also ich könnte mir vorstellen, mit einem Ex-Beatle jetzt zusammenzuarbeiten, der dann das Lied singt, das man selber komponiert hat, das ist schon ein höherer Ritterschlag.
Ja, das war schon ein Höhepunkt.
Man kann natürlich auch kritisch fragen, was hat's gebracht? Wobei natürlich ein Lied nicht die Welt verändern kann, aber wie blickst du da heute auf die Welt?
Ich denke, das Lied ist immer noch genauso wichtig wie damals und ich werde es auch nochmal neu veröffentlichen auf meinem Piano Diaries Album. Und das ist mit einer Künstlerin, Antoinette Smith, die jetzt auch zu den Kirchen in Amerika geht und über den Klimawandel spricht mit den religiösen Communities in Amerika. Und dafür hat das Lied dann wieder eine ganz neue Bedeutung.
Wir hören uns jetzt dieses Lied an und dann geht's in die nächste Runde mit unserem Gast aus und in L.A., Toby Gad. This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now. Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow. Looking down from up on the moon is a tiny blue marble.
Mama! Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Tobi Gard, Hitman from Germany.
Und er war 2022 in der Jury von Deutschland sucht den Superstar in der Zeit, nachdem Bohlen ausgestiegen war und bevor Bohlen wiederkam, an der Seite von Florian Silbereisen war das. Da kann sich auch manche noch dran erinnern. Was war das für eine Erfahrung?
Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und falls Dieter Bohlen mal das nochmal eine Pause machen möchte, ich bin jederzeit dazu bereit. Es war so ein Liebesteam und wir haben so viel gelacht. Also jederzeit würde ich das wieder machen.
Wir gehen jetzt mal an den Anfang deiner Geschichte und für die, die später zugeschaltet haben, wir sagen du zueinander, weil du sitzt in L.A. und in Amerika sagt man einfach you zueinander.
Genau, es gibt kein Sie in Amerika.
Es gibt kein Sie. Also, geboren 1968 in München am 28.03., groß geworden, wir haben es vorher schon erwähnt, in Günding bei Bergkirchen bei Dachau an der Amper, also im Norden Münchens. Was ist das für ein Ort, Günding, wo du groß geworden bist?
Das war ein sehr kleines Dorf. Ich glaube, es hatte 900 Einwohner und unser Haus war neben der Amper. Das ist ein Gebirgsfluss, der schnell fließt und schönes, klares Wasser mit Forellen drin. Und als Kinder im Sommer sind wir dann nackig den Fluss raufgelaufen und ins Wasser gesprungen und dann haben uns runtertreiben lassen. Das war so unser Sommerspaß. Und ich bin auch viel mit dem Fahrrad am Fluss entlang gefahren. Mein Schulweg war entlang der Amper zur Schule. Also mit diesem Fluss habe ich schon eine schöne Verbindung und dann war auch ein Wald drumherum. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
In der Nähe gibt es sogar einen kleinen Skilift an dem Hügel, der dann aufsteigt von der Münchner Ebene. Bist du auch mal Ski gefahren?
Das stimmt. Da habe ich Skifahren gelernt.
Erzähl mal bitte von deinem Elternhaus, von deinen Eltern.
Mein Vater, der leider dieses Jahr verstorben ist, der war ein großer Abenteurer. Der hatte ein Segelboot, mit dem wollte er die Welt umrunden und hat es aber geschafft, dreimal den Atlantik zu überqueren. Keine Weltumrundung, aber trotzdem sehr beeindruckend. Ein Däne hat sich sehr mit dem Land identifiziert und wollte auch, dass wir einen dänischen Pass haben als Kinder. Und er war Testpilot in der Flugzeugbaufirma meines Großvaters, Egon Scheibe. Und meine Mutter, die Tochter von Egon Scheibe, die ist leider vor 2 Jahren verstorben. Sie war Therapeutin und sie hat Piano gespielt. Meine Eltern hatten immer eine Jazzband zusammen in München. Das waren die Jazz Kids. Und die haben bis vor kurzem noch, also bis mein Vater 86 Jahre alt war, haben die noch gespielt hier in München.
Also da war schon ganz viel Musik in der Kindheit da. Und ich habe gehört, dein Vater hatte sogar ein eigenes rotes Flugzeug, mit dem du auch schon als Kind geflogen bist.
Das war so ein kleines Schleppflugzeug, das konnte Segelflieger hochschleppen und mit diesem Flugzeug damals sind wir als Kinder oft nach Frankreich oder Elba oder Dänemark, also verschiedene Länder haben wir bereist, so an den Wochenenden oder in den Ferien, da habe ich viele Erinnerungen mit diesem Flugzeug.
Also es klingt schon fast so Pippi Langstrumpf-mäßig, da gibt es ja diese eine Folge, wo die mit so einem Oldtimer losfliegt, also für ein Kind muss das ja unglaublich gewesen sein, eigenes kleines Flugzeug, mit dem man einfach aufbrechen kann.
Mein Großvater, der hat ständig mit so neue Flugzeuge, die noch gar nicht fertig waren, sind wir dann als Kinder mitgeflogen. Das war sehr, sehr abenteuerlich.
Also auch mit so Tests, wie das Flugzeug in Extremsituationen reagiert?
Ja, mein Vater war der Testpilot, der durfte dann immer als erstes diese Flugzeuge einfliegen. Und dann hat er mit uns Kindern immer getrudelt und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich sehr, sehr illegal mittlerweile. Aber wir sind einfach sehr hoch raufgeflogen und dann immer langsamer, bis das Flugzeug abkippt und dann so in eine Drehung rein und dann so den Boden entgegen gedreht, bis er dann kurz vor dem Boden das Flugzeug wieder aufgefangen hat. Und für uns Kinder war das so wie die beste Achterbahn. Also
unglaublich.
So ein schönes.
So da gibt es Menschen, die zahlen viel Geld dafür auf Volksfesten, um einen ähnlichen Effekt mal zu erleben.
Ja. Mein Vater hat mir irgendwann dann verraten, dass er einmal eigentlich fast aus dem Trudel nicht mehr rausgekommen ist. Und hätte ich am liebsten gar nicht erfahren.
Dein eigener Traumberuf als Kind, was war das?
Ja, ich wollte, als ich 10 Jahre alt war, wir waren bei Georg Kostja in der Radioshow und Georg hat gefragt, was wollen wir alle werden, wenn wir groß sind? Und ich sagte Eisverkäufer, damit ich dann immer umsonst Eis essen darf. Also das zeigt
das heißt,
auch,
du warst hier im BR als Kind zu Gast im Radio.
Genau, 3-mal auf Georg Kostja mit der Spider-Murphy-Gang. Unsere Gruppe hieß The Gad Rollers. Mein Bruder und ein Gitarrist und ich. Und da haben wir Rock'n'Roll gespielt.
Das heißt, als Kind hattest du schon diese Band?
Genau, als wir ganz klein waren, war ich vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt, haben wir schon angefangen, in den Pausen der Jazzband unserer Eltern unsere eigenen Songs zu spielen. Das war spannend, da haben wir dann auch, als unsere Eltern wieder auf der Bühne waren, haben wir unser Taschengeld einkassiert, haben wir gesagt, wir sammeln für uns, wer gibt was, und von den ersten 100 Mark habe ich mir dann ein großes Schlumpfhaus gekauft, das weiß ich noch.
Also schon früh mit Musik Geld verdient, gemerkt, was das in Leuten bewirken kann.
Ja.
Jetzt habe ich gehört, dass du auch schon sehr früh sehr selbstständig warst. Es muss offensichtlich eine Radtour gegeben haben, wo du mit 11 mit deinem Bruder einfach um den Bodensee gefahren bist, 7 Tage lang. Und warst dann mit 11 Jahren alleine unterwegs.
Diese Radtour habe ich 3-mal gemacht mit 3 verschiedenen Freunden. Das war nicht mein Bruder, aber es waren gute Freunde. Und das zeigt auch die antiautoritäre Erziehung von damals. Meine Eltern waren Hippies. Und der Kindergarten, das waren Hippies, und die Eltern der Freunde, mit denen ich das gemacht habe, waren auch Hippies. Die haben einfach gesagt, okay, geht einfach mal. Und dann sind wir dann zu zweit mit Fahrrädern und mit einem Zelt hinten drauf, einfach für 7, 8 Tage zum Bodensee und um den Bodensee herum geradelt. Und abends haben wir auf den Bauernhöfen gefragt, ob wir unser Zelt aufschlagen dürfen. Es war eine wunderschöne Zeit. Als wir die Grenze überquert haben, dann nach Österreich und in die Schweiz, da waren die schon sehr misstrauisch und dachten, die haben unsere Eltern angerufen und haben gesagt, ihre Kinder sind abgehauen, wir haben sie hier an der Grenze. Und unsere Eltern dann, nee, das ist okay, die machen gerade eine Radfahrt.
Unglaublich.
Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Jetzt gibt es ja Ganze auch eine Schattenseite, wenn man so will. Deine Mutter hat sich getrennt letztendlich vom Vater und eigentlich im Grunde genommen auch ein bisschen von der Familie. Was ist passiert?
Ja, das war schon sehr traumatisch. Also als ich 7 Jahre alt war, ist meine Mutter dann nach Indien zu Bhagwan. Das war so ein Sektenanführer. Und als sie zurückkam von Indien, war sie dann wirklich eine veränderte Person. Und die haben sich nur noch gestritten, meine Eltern. Und dann ist sie aufs Land gezogen, hat eine Kommune gegründet mit einigen Gleichgesinnten. Und da gab es dann Sachen, die du als Kind gar nicht sehen möchtest. Also die hatten Gruppensex und Drogen zusammengenommen und so. Es war sehr traumatisch, diese Zeit. Und dann ist meine Mutter nach London gezogen und war einer dieser frühen, wie sagt man, Hausbesetzer. Mhm. Die haben Häuser besetzt, einige davon sind abgebrannt. Und so meine Mutter habe ich dann nicht mehr oft gesehen. So einmal im Jahr habe ich sie noch gesehen. Das war nicht sehr schön.
Und wie habt ihr euch denn beholfen? Du, dein Bruder, dein Vater?
Ja, unser Vater, der hat uns großgezogen. Und mein Bruder und ich, wir haben zusammengehalten, haben zusammen Musik gemacht. Und hatten verschiedene Bands zusammen. Wir haben auch in verschiedenen Bands in München gespielt. Und unser großer Traum war sehr schnell dann auch mal ins Radio zu kommen. Das hat dann noch gedauert, bis ich 18 Jahre alt war und wir mit Milli Vanilli dann doch 3 Songs auf dem Album gelandet haben. Und dieses Album, das hat sich sehr gut verkauft damals.
Wir legen jetzt eine kleine musikalische Pause ein und dann geht's weiter mit unserem Gast, dem Musiker, Komponisten, Produzenten Toby Gard aus L.A. Und wir hören jetzt noch einen Song, an dem er mitgewirkt hat. Wir hören jetzt einen Song von Beyoncé, If I Were a Boy. Auch noch kurze Erklärung zu diesem Lied?
Ja, das Lied, das hatte ich mit B.C. Jean geschrieben. Das war eine Sängerin, die habe ich auf MySpace kennengelernt. MySpace gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Und wir haben einige Songs geschrieben. Eines Tages sind wir so in New York die 46. Straße entlang gelaufen und wollten eine Pizza holen. Und sie war gerade sehr unglücklich über einen Jungen, der sie verlassen hat, den sie sehr geliebt hat, und sagte, if I were a boy, I would kick his ass. Und blablabla. Habe ich gesagt, wait a minute, did you just say if I were a boy? Let's go back to the studio. Let's write this song. This is a great title. Und dann haben wir dieses Lied geschrieben und in kurzer Zeit war das fertig. Und ein paar Monate später habe ich es geschafft, ins Studio zu gehen mit Beyoncé und habe ihr das Lied vorgespielt. Und Beyoncé sagte, ich will das sofort singen, das wird meine nächste Single. Und so war es dann.
Beyoncé, die übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, nur mit ihren Preisen. Also es gibt eine Seite Musikpreise Beyoncé und diese Seite hat dann 27 Seiten.
Wow.
Einfach nur zur Erklärung, wer da jetzt singt. Und mitgeschrieben hat es unser Gast Toby Gard. Hier kommt Beyoncé.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted
And I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful waiting for me to come home, to come home. If I
Musik von Beyoncé, produziert von unserem heutigen Gast und auch mitkomponiert von unserem heutigen Gast in 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Und das ist Tobi Gard, der uns aus L.A. zugeschaltet ist. Ja, wir kommen jetzt nochmal zurück zu den Anfängen der Karriere. Das heißt, du hast die Schule beendet. Mit welcher Perspektive?
Als ich die Schule beendet hatte, hatten meine Lehrer gesagt, am besten Bankkaufmann werden. Das ist ein sicherer Berufsweg. Für mich gab es nur die Musik. Also ich habe nur Songs geschrieben und ich wollte gern eines Tages mal meine Songs auch im Radio hören.
Also während inzwischen alle Banken eigentlich schließen, ihr Geschäft einstellen oder reduzieren, lebst du erfolgreich als Musiker in L.A. Hat doch ganz gut funktioniert.
Ja, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, das war schon eine fantastische, unglaubliche Reise. Das hätte ich mir nie so erträumt.
Du bist dann irgendwann Frank Farian begegnet, ein sehr bekannter Musikproduzent, der jetzt 2024 in Miami gestorben ist, der unter anderem Boney M. und Milli Vanilli produziert hat. Wie kamst du zu diesem Treffen und was hat das ausgelöst?
Er hatte damals für Milli Vanilli Songs gesucht für das Album. Girl, You Know It's True war gerade schon im Radio ein großer Hit und das Album musste rauskommen. Und er hat dann drei von unseren Liedern, von meinem Bruder und mir, auf das Album mit drauf. Das haben wir dann in Frankfurt aufgenommen mit ihm im Studio. Und als die Sänger dann kamen, sagte Frank, die wollen nicht, dass jemand im Studio sitzt. Also das machen wir jetzt. Also wir haben nicht gesehen, wer das gesungen hat eigentlich. Als es dann rauskam später, dass Milli Vanilli nie gesungen haben, waren wir auch ein bisschen schockiert. Aber die Musik wurde ja sehr gut angenommen dort und gab auch einen Grammy dafür. Also war für uns schon ein toller Start für die Karriere.
Aber sozusagen die eigentlichen Sänger hast du auch nicht gesehen.
Haben wir nicht gesehen. Aber ich habe dann noch mit Frank einige Jahre gearbeitet und ich habe dann auch gesehen, ich hatte mit Frank an verschiedenen anderen Projekten gearbeitet. Zum Teil meine Freundin damals, Jacqueline Nemorin, mit der haben wir zwei Alben gemacht mit Frank Farian. Und zu dieser Zeit hat Frank das zweite Milli Vanilli Album fertig gemacht und die Jungs, die waren schon in Amerika, haben Stadien gefüllt mit ihren Tourneen und da ist dann manchmal das Tape hängen geblieben und die Leute hatten schon gedacht, das, auch in Interviews, wenn die gesprochen haben mit einem großen französischen Akzent, das klang nicht so, als ob sie das auch gesungen haben. Und dann gab es eine Grammy-Verleihung und da sind die Fetzen geflogen. Die Jungs zu dieser Zeit wollten dann, dass Frank das zweite Album nochmal neu aufnimmt mit den echten Stimmen der Jungs und Frank wollte das nicht mehr und hat dann die Pressemitteilung gegeben, dass das alles fake war und die Fans haben das dann auch sehr übel genommen.
Wie können wir uns denn dein Leben vorstellen? Anfang der 90er, kurz nach dem Fall der Mauer, da warst du Anfang 20. Was hast du da gemacht? Was hattest du damals für Träume?
Da dachte ich, dass ich selbst singen möchte und habe ein Album aufgenommen und habe das dann an viele Managements in London geschickt und habe 50% Absagen bekommen und bin dann nochmal nach London gereist und habe die an die Tür geklopft von all denen, wo ich keine Absagen bekommen habe und dann hatte ich 100% Absagen.
Die hatten bloß vergessen, das abzuschicken.
Das war nach eineinhalb Jahren viel Arbeit, ein ganzes Album einzusingen und aufzunehmen. Und dann wurde mir schon klar, dass ich vielleicht doch kein Sänger bin.
Aber ein Komponist und Produzent, du hast dann Songs komponiert, die tatsächlich sogar in den Niederlanden zum großen Hit wurden.
Ja, da hatten wir dann auch Glück. Das war kurz vor 2000. Und dann zu dieser Zeit bin ich dann auch, habe ich den großen Sprung gewagt über den großen Teich und habe meine Sachen gepackt und bin nach New York und habe nochmal von vorne angefangen in New York. Das war eine sehr harte Zeit dort. Aber für mich war das der einzige Weg nach vorne und ich musste das einfach schaffen. Das habe ich mir so in den Kopf gesetzt und irgendwann nach 3 Jahren harter Arbeit und wirklich schweren Zeiten, manchmal auch Tage mit Instant Soup, wie sagt man, einen Bagel und eine Fertigsuppe, sagt man das?
Ja.
Dass mir das Geld zum Teil auch ausgegangen, aber ich habe über mein Leben dann Songs geschrieben für mein Leben, um in New York zu bleiben und irgendwann hat es dann doch auch geklappt.
In diese Zeit, du bist ja 2001 rübergegangen, ist ja auch der Anschlag aufs World Trade Center gefallen.
Ja, das war schrecklich. Das war wirklich, ich habe das dann im Fernsehen gesehen und bin dann aufs Fahrrad und bin nochmal zum World Trade Center hingeradelt und habe das dann mit eigenen Augen gesehen, wie die Türme gebrannt haben und dann eingestürzt sind. Das war sehr, sehr schockierend. Ich war oft dort oben. Alle, die mich besucht haben, wir sind immer zuerst aufs World Trade Center zu dieser Aussichtsplattform. Da hatte man eine schöne Aussicht. Da war ich oft dort.
Jetzt hast du schon beschrieben, wie schwer diese Zeiten waren. Was hat dir denn sozusagen die Hoffnung gegeben, dass es doch noch was werden könnte? Denn es gab ja mehr als genug Rückschläge. New York ist teuer. Keiner hat da auf dich gewartet. Und wie soll man sagen, ist es auch nicht unbedingt ein Startvorteil als Komponist, wenn man jetzt nicht Native Speaker ist, also sprich das Englische auch als Muttersprache in sich trägt. Also wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du nicht zwischendurch gedacht, jetzt gehe ich auch nach Hause?
Das war für mich undenkbar, weil ich habe mich so lange darauf vorbereitet und das war so ein großer Traum von mir. Also ich wäre wahrscheinlich lieber obdachlos gewesen, als wieder zurückzugehen, weil es einfach, das war der Weg, den musste ich gehen zu dieser Zeit. Ich war 30 Jahre alt und habe einfach da, ich möchte nicht sagen, über mein Überleben gekämpft, aber als Künstler, als Komponist, ja, kann man sagen. Die Karriere, das war alles und ich habe mit allen Songs geschrieben, wo ich nur Songs schreiben konnte, Tag und Nacht. Ich habe die Nächte durchkomponiert und mein Studio war so ein geteilter Raum, den hatte ich mit einem Juwelendesigner geteilt. Der war im 12. Stock mit Blick auf das Empire State Building und im Diamond District und nachts, es hat keiner dort gewohnt, also nachts konnte ich die Fenster aufreißen und so laut, wie ich nur wollte, Musik machen. Also ich war auch sehr euphorisch in dieser Stadt, das war eine unglaubliche Zeit.
Aber tagsüber wurde da drin geschliffen und Lärm und Dreck gemacht in dem Studio?
Ja, tagsüber habe ich geschlafen und da wurde Lärm und Dreck gemacht in dem Studio. Und dann so gegen 3, 4 nachmittags bin ich dann ins Studio und habe diesen ganzen Staub wieder von meinen Sachen gewischt und habe mit meiner Musik weitergemacht.
Was würdest du sagen, war der Tiefpunkt dieser Jahre in New York?
Da gab es viele Tiefpunkte. Also es gibt so viele Absagen. Man hat immer eine Hoffnung, oh, der möchte mit dir arbeiten und dann klappt wieder was nicht und es fällt wieder was durch. Und es waren zum Großteil Absagen und immer wieder gab es da mal eine Hoffnung, dass vielleicht doch was klappen könnte.
Wodurch kam die Wende?
Ja, dann einen Song hatte ich geschrieben mit Madeline Stone und Orrin Hatch, das ist ein Senator, den sie kannte. Und dieses Lied, Unspoken, das war dann ein halbes Jahr in den Christian Radio Charts. Und dann so nach so 2-3 Jahren fing es dann an, da hatte ich dann meine ersten Veröffentlichungen in Amerika und ich war so stolz drauf, endlich in Amerika, meine Musik, das hat sich so gut angefühlt. Und ich habe einen Manager kennengelernt, der dann auch mein Manager wurde nach 3 Jahren und durch ihn, David Sonnenberg, habe ich dann auch angefangen, Geld zu verdienen.
Dann hast du einen Song komponiert, 2002, Big Girls Don't Cry von Fergie. Hat allerdings noch gedauert, bis das ein Hit wurde. Wie lang denn?
Das war 5-6 Jahre lang. Also wir haben das Lied geschrieben, Fergie und ich. Da war sie gerade entlassen aus einer Girl Group, das hieß Wild Orchid. Und Fergie kam aus einer Entziehungskur zurück und hatte sich von ihrem Long-Distance-Boyfriend getrennt und kam in Tränen in die Session rein. Und ich sagte, was ist los? Und sie sagte, ja, ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Da habe ich gedacht, schreib ihm doch mal einen Abschiedsbrief, vielleicht kann uns das zu einem Song führen. Und dann hat sie einen Brief geschrieben und da habe ich den gelesen danach und die Worte haben mich so bewegt. Ich hatte die Gitarre rausgenommen und das war dann so die erste Strophe. Und in kurzer Zeit haben wir dann ein Lied geschrieben, das war ihr wirklich aus dem Leben gegriffen. Das waren so wie ihr Tagebucheintrag. Und das war Big Girls Don't Cry. Das hat dann nochmal Jahre gedauert. Sie wurde ein Gruppenmitglied der Band Black Eyed Peas und hat mit denen einige Alben veröffentlicht. Und irgendwann war es dann für sie an der Zeit, dass ihr Album rauskam und mein Lied war dann die 4. oder 5. Single von diesem Album und wurde dann ihr größter Hit. Also das war
und war 2007 Song des Jahres in den USA.
Ja, Song des Jahres und das war mein erster Song des Jahres, ja. Das meistgespielte Lied in Amerika im Radio. Das war schon unglaublich.
Wie kam das bei dir an, nach all den Mühen?
Ich konnte mich da gar nicht so freuen zu dieser Zeit. Es war für mich so, ich wollte einfach, plötzlich sind alle Türen aufgegangen und ich dachte, jetzt kann ich mit diesen Künstlern, mit denen ich mein Leben lang geträumt habe zu arbeiten, mit denen kann ich jetzt auch arbeiten und habe mich fast zu Tode gearbeitet. Also jahrelang dann nur gearbeitet, nur Songs geschrieben und es war endlos.
Wir hören jetzt den aktuellen Song aus deinen Piano Diaries, Bad Valentine.
Bad Valentine, das ist ein Lied. Also Valentine's Day ist ja ein großer Tag in Amerika. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland auch gefeiert
Valentinstag,
wird.
Valentinstag, der Tag der Liebenden, da werden dann Blumen verschenkt.
Genau, genau. Das ist ein Riesenthema in Amerika. Und Bad Valentine ist ein Song, wo alles schief geht für Bad Valentine.
Und das hören wir jetzt in der Piano-Version.
I stood you up on Valentine. Gave you no reason why. Decided I cut you off without a tear in my eye. I had to hide when I saw you on some table for two. I knew I'd never see the sunshine with you, so I spent my night with the moon. I thought I told you I would miss a pure. I warned you right from the start. Roses are red and violets are blue. And you are a fool to try, 'cause I'm a bad Valentine. I'm a bad time. Just had a feeling it was time to let the flowers die. Maybe I've gotten so mean to you, 'cause you're always so nice. You even smile when you were hurt. Sugar-coated my words. When you should have been breathing fire and shown me you're a fighter. Oh, that's how you lost all your worth. I thought I told you I would miss it, yeah. I warned you right from the start. Roses are red, violets are blue. You are a fool to try, 'cause I'm a bad Valentine. Should've known.
you only hear what you wanna hear, you're never gonna know me.
Should have known. If you only see what you wanna see,
I thought I told you I will mess up you. I'm a paradise.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Tobi Gard, Hitman from Germany.
Du bist jetzt schon ein Leben lang Musiker, Produzent, Studiomensch. Merkst du es denn nach jahrzehntelanger Arbeit auch schon an den Ohren? Wird es jetzt langsam schwächer, pfeift's oder piept's?
Hallo, hallo. Kannst du mich hören?
Also meine Ohren glücklicherweise sind sehr gut noch. Und ich bin auch gerne zum Ausgleich mal auf dem Meer surfen, Kitesurfen, irgendwas. Und dann können sich meine Ohren wieder entspannen. Ich habe auch lange sehr, sehr laut gemischt und mittlerweile versuche ich nicht mehr so lange so laut zu spielen. Es gibt einen sehr guten Kinofilm, ich glaube, der heißt Metal. Wie heißt denn der? Der ist über einen Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Das ist ein Film, den sollten sich alle Musiker anschauen, wie sich das wirklich anfühlt, wenn man sein Gehör verliert. Oder auch ein Freund von mir, Dave Grohl zum Beispiel von Foo Fighters, seine Ohren sind auch nicht mehr so gut und da muss man sich schon sehr nah dran hinsetzen, um mit ihm zu sprechen. Also glücklicherweise sind meine Ohren noch gut. Ja.
Also pass gut drauf auf und ja, jetzt hast du ja tatsächlich über die Jahre mit sehr vielen, sehr großen zusammengearbeitet, beispielsweise mit Madonna oder mit Beyoncé oder auch mit Leuten wie Selena Gomez und für Justin Bieber, für die Jüngeren. Wie verschaffst du dir den Respekt, also wenn quasi Superstars zur Tür reinkommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Mit Madonna ist es ja so, dass wenn sie reinkommt ins Studio, also es hat erstmal Wochen gedauert, mit verschiedenen Songwriting-Camps, bis ich es mal geschafft habe, ins Studio zu kommen mit Madonna. Und dann, bevor sie reinkommt, kommen dann die Assistenten, tun die Kerzen anzünden, tun das Bad abschließen. Da ist eine also wie wenn eine Königin kommt so. Und als sie dann kam, waren wir natürlich sehr eingeschüchtert. Das war Diplo und ich und Mosella, eine Texterin. Es hat eine Woche gedauert, denke ich, bis wir auf Augenhöhe waren mit Madonna. Bis wir es geschafft haben, dass wir gegenseitigen Respekt haben, weil ich denke, sie ist es schon gewöhnt, dass sie einfach nur angehimmelt wird von allen und sie hat sich das auch verdient, also wirklich mit Jahrzehnten von einer unglaublichen Karriere, die sie schon hatte.
Jetzt gibt es inzwischen auch neue Farben in deinem Leben. Du bist inzwischen auch Filmemacher geworden.
Ja.
In dem Fall geht es um Dokumentarfilme und es geht auch um die Natur. Willst du es mal erklären?
Ja, vor einiger Zeit, vor 28 Jahren, da waren wir mal in Borneo, Indonesien, und ich habe Orang-Utans in ihrer Heimat erlebt. Und das war ein Erlebnis, das hat mich nicht mehr locker gelassen. Also wir waren im tiefsten Dschungel, da war eine Forscherin, Dr. Birute Galdikas, und sie war umgeben von Orang-Utans. Also die männlichen Orang-Utans haben sehr, sehr große Hände und Arme, die sind mehr als 2 Meter weit. Und ein Gebiss, das ist stärker als das eines Löwen. Aber die weiblichen Orang-Utans, die sind sehr freundlich, die kommen auf einen zu. Und eine hat mich bei der Hand genommen und hat mir das Camp gezeigt. Und diesen Handgriff von einem Orang-Utan, das vergisst man sein Leben nicht. Das ist wie ein menschlicher Handgriff. Und wenn man denen in die Augen schaut, die sind wie Menschen. Da merkt man, die denken. Das ist nicht wie ein Hund oder eine Katze, wo man denkt, das ist ein begrenztes Verständnis. Nein, die haben wirklich Gedanken, wie wir auch. Und dann viele Jahre später, 2015, waren dann mal große Waldbrände in Borneo und ich habe mir Sorgen gemacht, ich hatte schlaflose Nächte, ob dieses Paradies, das ich damals miterlebt habe, noch da ist. Dann bin ich mit meinen Töchtern und meiner Frau nach Borneo, Indonesien, nochmal hingeflogen und meine ältere Tochter, die war dann so bewegt von den Orang-Utans, die ist ein halbes Jahr dort geblieben und hat geholfen mit Orang-Utans. Und dann dachte ich, dieses Paradies, bevor das abbrennt, das muss die Welt noch sehen. Man muss das irgendwie der Welt erzählen. Und dann dachte ich, wenn es keinen Film über Dr. Birute Galdikas und ihre Arbeit und ihre Orang-Utans gibt, dann muss ich das vielleicht machen. Und bin dann 2-mal hin mit Kameraleuten und habe das alles gefilmt, was ich dort gesehen habe. Also ihre 12 Camps im Dschungel und 300 Orang-Utans in ihren Rehabilitation Center und dann auch Tanjung Puting National Forest. Das ist ein großer Nationalpark mit 6000 Orang-Utans, eine wilde Orang-Utan-Population. Und dann bin ich ein drittes Mal nach Borneo und hatte Schauspieler mitgebracht. Und dann haben wir die frühen Tage von 1972, 73, als Birute zum ersten Mal nach Borneo kam und die Orang-Utans studiert hat, das haben wir nachinszeniert. Und das hat Birute gesehen und sagte, wow, die sieht aus wie ich damals. Und hat uns dann so diesen großen Schatz anvertraut, ihre Archive von 16 mm und 8 mm Aufnahmen von 1970 bis 1980, die waren noch nie veröffentlicht worden vorher. Und dann während der Pandemie haben wir dann diese Archivaufnahmen editiert. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, da haben wir sehr viel aufgenommen, sehr viel gefilmt. Ich war auch nochmal in Borneo und habe noch mehr gefilmt, wie es heute so zugeht. Und jetzt suchen wir einen Vertrieb. Wir hatten Meetings mit Netflix, mit Nat Geo, jetzt sind noch Treffen mit Apple und so weiter. Und dann hoffen wir, dass wir für den Final Edit jetzt einen guten Partner finden, um diesen Film ins Kino zu bringen.
Zum Schluss noch irgendein unerfüllter Traum.
Also im Moment, Piano Diaries ist für mich ein Projekt, das liegt mir sehr am Herzen. Bad Valentine ist jetzt der erste Song. Davon gibt es auch eine Piano Diaries Version mit Angelina Jordan. Und Angelina Jordan ist eine Künstlerin, die hatte mit 7 Jahren Norway's Got Talent in Norwegen gewonnen. Und mit 14 Jahren war sie auf America's Got Talent. Und sie ist jetzt 18 Jahre alt. Und ich habe dieses Lied mit ihr aufgenommen, Bad Valentine. Das ist meine neue Single. Und das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ich bin sehr stolz auf das Lied. Und das ist so mein großer Traum jetzt, mit diesen selbstveröffentlichten Platten dann auch ein Publikum zu finden.
Das war unser heutiger Gast, der Musiker, Produzent und Komponist Toby Gadd, der seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in den USA arbeitet und lebt. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, für die Zeit. Grüße nach L.A. Dankeschön.
Vielen Dank, es war ein schönes Gespräch.
Fand ich auch. Herzlichen Dank. Und auch morgen hören Sie an dieser Stelle wieder 1:1 der Talk, dann mit meiner Kollegin Caro Matzko und auch einem, der lange in den USA gelebt hat, Karl Theodor zu Guttenberg, ist da zu hören. Jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Ihr Achim Bogdan.